Rainer, lies mal vor.
19. Kapitel, Teil 2. Dr. Sewards Tagebuch.
1. Oktober. Es war bereits nahe am Mittag, als der Professor in mein Zimmer trat und mich weckte. Er war fröhlicher und freundlicher als in der letzten Zeit. Es ist ersichtlich, dass das Werk der letzten Nacht eine drückende Last von seiner Seele genommen hat. Er berührte nur kurz das nächtliche Abenteuer und sagte dann plötzlich:
»Ihr Patient erregt mein Interesse in hohem Grade. Können Sie es möglich machen, dass ich ihn in Ihrer Begleitung heute Nachmittag besuche? Oder wenn Sie zu sehr beschäftigt sein sollten, kann ich ihn ja auch alleine aufsuchen. Es ist mir etwas ganz Neues, einen Narren philosophieren und klar diskutieren zu hören.«
Ich hatte einiges Eilige zu tun und sagte ihm, es wäre mir lieb, wenn er ohne mich zu Renfield ginge, weil ich diesen dann auch nicht warten zu lassen brauchte. Ich rief einen Wärter und gab ihm die nötigen Instruktionen. Ehe der Professor das Zimmer verließ, warnte ich ihn noch eindringlich, ja, keine falschen Eindrücke von meinem Patienten mitzunehmen.
»Ich möchte«, sagte er, »mit ihm nur über ihn selbst plaudern und über seine fixe Idee, lebende Wesen verzehren zu müssen. Er sagte ja Frau Miner, wie ich ihrer gestrigen Tagebuchaufzeichnung entnahm, dass er an einer solchen Idee gelitten habe. Warum lächeln Sie, Freund John?«
»Entschuldigen Sie«, sagte ich. »Aber die Antwort ist hier.« Dabei legte ich meine Hand auf den maschinengeschriebenen Akt.
In dem Augenblick, als unser gesunder und gelehrter Narr erklärte, dass er die Gewohnheit, Lebewesen zu verschlingen gehabt habe, war sein Mund noch beschmutzt von den Fliegen und Spinnen, die er einen Augenblick vorher, ehe Frau Miner eintrat, gegessen hatte.
Hier lächelte Van Helsing.
»Gut«, sagte er, »Sie haben ein vorzügliches Gedächtnis. Ich hätte mich hier auch daran erinnern können. Gerade diese Unregelmäßigkeit des Denkens und des Erinnerns macht das Studium der Geisteskrankheiten so fesselnd. Vielleicht geben mir die Narrheiten dieses Narren mehr Aufschlüsse, als es die Lehren des Weisesten könnten. Wer weiß.«
Ich setzte meine Arbeit fort und war bald wieder darin vertieft. In der Tat schien mir die Zeit sehr kurz, die Van Helsing ferngeblieben war.
»Störe ich?«
fragte er höflich, während er in der Tür stehen blieb. »Nicht im geringsten«, antwortete ich. »Kommen Sie nur herein. Ich bin mit meiner Arbeit zu Ende und stehe zu Ihrer Verfügung. Ich kann nun mit Ihnen gehen, wenn Sie wollen.«
»Ja, das ist zwecklos. Ich war schon bei ihm.«
»Wirklich?«
»Ich fürchte, er schätzt mich nicht sehr hoch ein. Unsere Besprechung war recht kurz. Als ich in sein Zimmer kam, saß er in dessen Mitte auf einem Stuhl, die Ellenbogen auf die Knie gestützt. Das Gesicht trug den Ausdruck äußerster Unzufriedenheit. Ich sprach ihn so freundlich an, als ich konnte, und mit aller Rücksichtnahme, deren ich fähig war. Er antwortete mir überhaupt nicht. »Kennen Sie mich nicht mehr?« fragte ich ihn. Seine Antwort war nicht gerade schmeichelhaft.
»Ich kenne Sie recht gut. Sie sind der verrückte alte Van Helsing. Ich wollte, Sie scherten sich mitsamt Ihren blödsinnigen Gehirntheorien zum Teufel. Diese verfluchten Dickschädel von Holländern.«
Dann sagte er kein Wort weiter, sondern saß in seiner unüberwindlichen Verdrießlichkeit da und kümmerte sich nicht mehr um mich, als sei ich gar nicht im Zimmer. Allmählich verlor ich die Hoffnung, an diesem so vernünftigen Narren etwas lernen zu können. Ich will nun, wenn es Ihnen recht ist, hinuntergehen und ein paar Worte mit Frau Miner wechseln. Freund John, es freut mich unsagbar, dass Sie nichts mit den schrecklichen Sachen zu tun, sich nichts mehr darum zu kümmern hat. Wenn wir auch Ihre Hilfe sehr vermissen werden, es ist doch besser so.«
»Da gebe ich Ihnen vollkommen recht«, antwortete ich nachdrücklich, denn ich wollte ihn in seinem Vorsatz nicht wanken werden lassen. »Frau Harker hält sich besser von diesen Dingen fern. Die Sachen stehen schon für uns übel genug, die wir Männer von Welterfahrung und schon ordentlich herumgeworfen worden sind. Aber für eine Frau ist da kein Platz. Und wenn sie noch länger mit der Angelegenheit zu tun hätte, würde sie mit der Zeit unfehlbar Schaden nehmen.«
Von Helsing ist nun unten und konferiert mit Herrn und Frau Harker. Quincy und Arthur forschen nach dem Verbleib der Erdkisten. Ich will meine Arbeit noch vollenden, denn abends wollen wir uns wieder treffen.
Mina Harkers Tagebuch. 1. Oktober. Es kommt mir ganz seltsam vor, dass ich über alles im Dunkeln gehalten werde, dass Jonathan nach so vielen Jahren vollkommenen Vertrauens mir nun angelegentlich vieles und gerade das Wichtigste von allem verschweigt. Heute früh schlief ich sehr lange nach den Anstrengungen des gestrigen Tages. Jonathan war, trotzdem auch er sehr lange schlief, immer noch früher auf als ich. Er sprach mit mir, ehe er wegging, liebenswürdig und freundlich wie immer, aber er erwähnte kein Wort von dem, was sich heute Nacht bei dem Besuch im Haus des Grafen ereignet hatte. Und er musste doch wissen, wie schrecklich gespannt ich darauf war. Ich glaube, es macht ihn noch trauriger als mich. Sie haben alle beschlossen, dass ich nicht weiter bei der grauenvollen Sache beteiligt sein sollte, und ich habe meine Zustimmung gegeben. Aber es ist mir trotzdem ein drückender Gedanke, dass er etwas von mir geheim hält. Und nun weine ich wie ein Narr, obwohl ich weiß, dass die Maßregel der großen Liebe meines Mannes und der Fürsorge jener anderen starken Männer entspringt. Jonathan wird mir doch eines Tages alles erzählen. Damit er nicht denkt, ich könnte ihm auch irgendetwas geheim halten, will ich mein Tagebuch führen wie immer. Wenn er an mir zweifeln sollte, werde ich es ihm zeigen, und er wird jeden Gedanken meines Herzens lesen können. Ich fühle mich heute merkwürdig traurig und niedergedrückt. Wahrscheinlich ist es die Reaktion auf die Erregung der letzten Tage. Gestern Nacht begab ich mich zu Bett, als die Herren gegangen waren, lediglich weil sie es mir geraten hatten. Ich fühlte keinen Schlaf, war aber voll verzehrender Angst. Ich dachte darüber nach, was sich alles ereignet hatte, seit Jonathan mich in London kennenlernte. Es ist wie eine grausige Tragödie, in der das Fatum unerbittlich auf ein unabwendbares Ende hindrängt. Alles, was wir tun, und mag es noch so gut gemeint sein, führt immer das herbei, was am meisten zu befürchten war. Wäre ich nicht nach Whitby gegangen, vielleicht weilte unsere gute Lucy heute noch unter uns. Es wäre ihr ohne mich gar nicht eingefallen, den Friedhof auf dem Cliff zu besuchen, und wenn sie tags nie dahin gekommen wäre, so wäre sie auch schlafwandelnd nicht hinaufgegangen. Und wenn sie nicht nachts und im Schlafe dort gewesen wäre, dann hätte jenes Scheusal sie nicht zugrunde richten können. Ach Gott, warum musste ich auch nach Whitby kommen? Da weine ich nun schon wieder. Ich möchte nur wissen, was heute über mich gekommen ist. Ich muss es vor Jonathan verbergen. Denn wenn er wüsste, dass ich zweimal an einem Vormittag geweint habe, ich, die ich meinetwegen nie geweint und der ihr nie Anlass dazu gegeben hat, der gute Mann würde sich das Herz aus dem Leibe sorgen. Ich werde meine mutigste Miene aufstecken, und wenn mir wieder weinerlich zumute ist, so soll er es wenigstens nicht sehen. Ich glaube, es ist dies eine der Lektionen, die uns Frauen erteilt werden. Ich kann mir gar nicht mehr denken, wie ich heute Nacht einschlief. Ich weiß nur, dass ich plötzlich das Bellen von Hunden und eine Reihe merkwürdiger Laute hörte, die aus Renfields Zimmer unter dem meinen zu kommen schienen. Ich glaubte, ihn in aufgeregter Weise beten zu hören. Dann ward es plötzlich still. So schrecklich still, dass ich entsetzt aufstand und zum Fenster hinaussah. Draußen war alles ruhig und dunkel. Die tiefen Schatten schienen voll von Geheimnissen. Nichts rührte sich. Alles war starr und unheimlich wie der Tod oder das Schicksal. Nur ein dünner Streifen weißen Nebels, der mit fast unmerklicher Bewegung über den Rasen gegen das Haus herankroch, schien Leben und Gefühl zu haben. Ich glaube, diese Ablenkung meiner Gedanken hatte mir gut getan, denn als ich wieder in mein Bett zurückging, fühlte ich, wie eine förmliche Erstarrung über mich kam. Ich lag eine Zeit lang da, konnte aber nicht schlafen. So stand ich denn wieder auf und sah zum Fenster hinaus. Der Nebel breitete sich aus und war nun ganz nahe am Haus. Er legte sich ganz dicht an die Mauer, als wolle er sich zum Fenster hereinstehlen. Der Irre war lauter, als ich ihn je gehört habe, und obgleich ich keines seiner Worte verstand, konnte ich doch aus dem Ton derselben entnehmen, dass er flehentlich um etwas bat. Dann meinte ich, ein Ringen zu vernehmen, und wusste, dass er mit den Wärtern handgemein geworden war. Ich war so erschreckt, dass ich in mein Bett kroch, die Decke über den Kopf zog und die Finger in die Ohren steckte. Ich war nicht im geringsten schläfrig, wenigstens dachte ich so. Aber ich muß doch eingeschlafen sein, denn außer einigen Träumen erinnerte ich mich an gar nichts, bis mich Jonathan weckte. Ich glaube, es hat einige Zeit und Mühe gekostet, mir ins Bewusstsein zurückzurufen, wo ich eigentlich war, und dass es Jonathan war, der sich über mich beugte. Mein Traum war sehr merkwürdig und typisch dafür, wie sich die Gedanken des Wachenden in die Träume des Schlafenden vermischen und darin fortsetzten. Ich wollte schlafen und doch wieder auf Jonathans Rückkehr warten. Ich sorgte mich sehr um ihn und war unfähig, irgendetwas zu tun. Meine Füße, meine Hände, mein Gehirn waren mir so schwer, dass ich keinen Entschluss zu fassen imstande war. So schlief ich unruhig und dachte immer wieder nach. Dann fühlte ich plötzlich, dass die Luft schwer, feucht und kalt wurde. Ich schlug das Bettlaken von meinem Gesicht zurück und bemerkte zu meinem Erstaunen, dass es rings um mich ganz düster war. Die Gasflamme, die ich für Jonathan etwas heruntergeschraubt hatte brennen lassen, schimmerte nur mehr wie ein einziger roter Funken durch den Nebel, der offenbar dicker geworden und ins Zimmer gedrungen war. Dann fiel mir ein, ob ich, bevor ich wieder ins Bett ging, das Fenster geschlossen hätte. Ich wollte mich vergewissern, aber eine bleierne Schwere schien meine Glieder und sogar meinen Willen zu lähmen. Ich lag still und wartete. Das war alles. Ich schloss die Augen, hatte aber den Eindruck, als sähe ich durch die Lider. Es ist merkwürdig, welche Streiche uns die Träume zuweilen spielen und wie willig wir diesen Einbildungen nachgeben. Der Nebel wurde wieder dichter und nun konnte ich auch bemerken, wie er hereinkam. Er war wie Rauch oder wie energisch strömender Wasserdampf, der nicht durch das Fenster, sondern durch die Türritzen hereindrang. Er wurde immer dicker und dicker und verdichtete sich schließlich zu einer Art Wolkensäule, an deren Spitze ich das Gaslicht wie ein rotes Auge glimmen sah. Die Gedanken begannen mir im Kopf zu wirbeln, genau wie die Nebelsäule nun im Zimmer zu wirbeln begann, und mitten darin kamen mir ganz unvermittelt die Bibelworte in den Sinn. Er ist wie eine Säule von Rauch bei Tag und von Feuer in der Nacht. War es vielleicht wirklich ein solcher überirdischer Führer, der da in der Nacht zu mir kam? Aber die Säule war zusammengesetzt aus Rauch und Feuer, denn das Feuer lag in dem roten Auge. Bei diesem Gedanken spielte mir meine Fantasie einen neuen Streich, denn als ich näher hinsah, teilte sich das Feuer und durch den Nebel starrten mich zwei glühende Augen an. Von solchen Augen hatte mir damals Lucy erzählt, als wir auf dem Cliff spazieren gingen und sie in plötzlicher Geistesabwesenheit das Licht der untergehenden Sonne sich in den Fenstern der Marienkirche widerspiegeln sah. Plötzlich packte mich ein jäher Schrecken. Ich dachte daran, dass Jonathan jene entsetzlichen Weiber im Mondlicht sich aus dem wirbelnden Nebel hatte materialisieren sehen. Ich muß im Schlaf ohnmächtig geworden sein, denn schwarze Finsternis umfing mich. Meine Fantasie ließ mich noch in einem letzten Aufzucken ein fahles, weißes Gesicht erkennen, das sich aus dem Nebel heraus über mich beugte. Ich muß mich vor solchen Träumen recht in Acht nehmen, denn sie können einem wohl den Verstand rauben, wenn sie sich öfter wiederholen würden. Ich hätte gerne Van Helsing oder Dr. Seward um ein Schlafmittel gebeten, aber ich fürchte, ich beunruhige sie damit. Ein solcher Traum würde sie ständig in ihre Sorgen um mich verweben. Heute Nacht werde ich mich ernstlich bemühen, ohne künstliche Hilfsmittel zu schlafen. Dann werde ich sie morgen Abend doch bitten, mir etwas Chloral zu verschreiben. Einmal kann es nicht schaden und wird mir wenigstens eine Nacht ungestörter Ruhe verschaffen. Die letzte Nacht hat mich müder gemacht, als wenn ich überhaupt nicht geruht hätte. 2. Oktober, 10 Uhr abends. Letzte Nacht habe ich geschlafen, aber gar nicht geträumt. Ich muss sehr fest geschlafen haben, denn ich wachte nicht auf, als Jonathan sich zu Bett begab. Aber der Schlaf hatte mich nicht erfrischt. Ich fühlte mich heute sehr schwach und mutlos. Ich verbrachte den ganzen gestrigen Tag damit, dass ich zu lesen versuchte oder träumend herumlag. Nachmittags ließ mich Renfield fragen, ob er mich sprechen könne. Er war sehr liebenswürdig gegen mich, und als ich mich verabschiedete, küsste er meine Hände und segnete mich. Es hat mich ziemlich aufgeregt. Ich muss weinen, wenn ich an ihn denke. Das ist eine neue Schwäche, vor der ich mich hüten muss. Jonathan wäre unglücklich, wenn er wüsste, dass ich geweint habe. Er und die anderen waren bis kurz vor dem Abendtisch unterwegs und kamen recht ermüdet nach Hause. Ich tat mein Möglichstes, Jonathan aufzuheitern. Ich glaube, dies tat mir gut, denn ich vergaß, wie müde ich war. Nach Tisch baten mich die Herren, schlafen zu gehen und gaben vor, noch ein wenig miteinander rauchen zu wollen. Ich weiß aber sehr wohl, dass sie sich lediglich erzählen wollten, was sie im Laufe des Tages alles erlebt hätten. Ich konnte an Jonathans Verhalten erkennen, dass er wichtige Mitteilungen zu machen hatte. Ich war nicht so schläfrig, als ich hätte sein müssen, und bat deshalb, ehe wir uns trennten, Dr. Seward, mir ein kleines Schlafmittel zu geben, da ich letzte Nacht nicht gut geschlafen hätte. Er bereitete mir bereitwillig ein Tränkchen und bemerkte, dass es mild wirke und mir deshalb nicht schaden werde. Ich habe es genommen und warte nun auf den Schlaf, der sich immer noch fernhält. Ich hoffe, ich habe keine Dummheit gemacht, als ich darum bat, denn in dem Augenblick, als ich meine Lider zusinken fühlte, kam mir der Gedanke, dass ich mich leichtsinnigerweise der Fähigkeit, wach zu bleiben, beraubt habe. Vielleicht könnte es nötig werden. Nun kommt der Schlaf. Gute Nacht.